Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass wir wieder eine Folge zur endokrinen Orbitopathie aufnehmen können, gemeinsam mit Frau Professor Ponto und gesponsert von Engine. Vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt kommt ganz was Neues. Jetzt kommt nämlich Selene und möchte sich um ein paar Dinge kümmern. Aber bevor wir darauf kommen, die Studie von Marcocci und Kollegen, wollen wir noch ein bisschen darüber sprechen, wen die hier untersucht haben und was es da für Einteilungen gibt, weil wir werden jetzt in dieser und in der nächsten Folge, nachdem wir in den letzten über die Diagnostik und die Erkrankung an sich gesprochen haben, ein bisschen mehr eingehen auf die Therapie. Und dafür ist vielleicht ganz gut, wenn wir am Anfang, wenn ich Sie da nochmal bitte, zu sagen, okay, wir haben einen Patienten, der hat also eine gesicherte endokrine Orbitopathie. Wir haben die Diagnostik gemacht, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Und jetzt müssen wir noch einteilen, ob mild oder schwer oder wie es ist. Und genau, heute geht es dann um eine Form davon, nämlich um
milde
die
EO. Genau, es geht heute um die milde EO, okay. Weil man einfach weiß, es gibt Patienten, bei denen passiert eigentlich gar nichts. Die Erkrankung bleibt mild und wird auch niemals schlechter. Das sind auch über die Hälfte der Patienten mit milder EO. Aber es gibt eben auch eine Gruppe von 15% etwa, wo man weiß, im natürlichen Krankheitsverlauf kann die Erkrankung auch schlechter werden. Und was wir auch wissen, ist, dass es Patienten gibt mit milder EO, die trotzdem belastet sind durch die Erkrankung. Ich sag vielleicht kurz, milde EO, was ist das überhaupt?
Das wäre gut, genau. Also woran macht man jetzt fest, ob es mild oder schwer ist?
Genau, also es gibt Einteilungen für die Aktivität. Darüber haben wir in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen ja schon gesprochen. Und es gibt aber auch eine Einteilung für die Krankheitsschwere. Und die Einteilung, die wir benutzen, die ist quasi auch von den Autoren der Studie beziehungsweise der Gruppe davon, der European Group on Graves Orbitopathy, die diese Klassifikation entwickelt hat. Also es gibt einmal die sehkraftbeeinträchtigende oder sight-threatening EO. Das sind die Gruppe von Patienten mit Optikusneuropathie, mit Keratopathie, Hornhautulkus und so weiter, also die schwerste Form. Dann gibt's die mit moderat schwerer EO, die einen ausgeprägten Exophthalmus haben, Doppelbilder, eine deutliche Lidretraktion. Und dann gibt's all die, die weniger haben. Das sind die mit milder EO, also nicht so viel Lidretraktion, nur minimaler Exophthalmus. Und wenn überhaupt Doppelbilder, dann nur zum Beispiel bei extremer Müdigkeit. Also wirklich wenig Veränderungen. Häufig haben die einfach nur eine Oberlidretraktion, also diese weit aufgerissenen Augen, das häufigste Symptom der Erkrankung.
Und wichtig vielleicht auch nochmal, dass wir wiederholen, nur weil die eine EO haben, heißt das nicht, dass die EO auch aktiv sein muss in dem Moment, weil das natürlich auch eine anatomische Geschichte ist. Oder habe ich das jetzt total falsch aufgefasst?
Genau, aktiv.
Ich kann Ihr Gesicht nicht deuten.
aktiv ist die Erkrankung dann, wenn Entzündungszeichen bestehen, also Rötung, Schwellung und Schmerzen.
Genau.
Also das Immunsystem sozusagen anfeuert. Aber eine milde EO kann aktiv sein. Und hier in dem Paper geht es aber um Patienten, die einfach keinen gravierenden Befund haben. Also die haben dann auch keine massive Aktivität. Das sieht man eigentlich nicht, dass jemand eine starke Aktivität hat und aber eine milde EO. Also in der Regel, wenn das Immunsystem aktiv ist, dann entwickelt sich daraus auch schnell eine moderat schwere EO zumindest.
Und Patienten, die eine schwere EO haben, also viele dieser klinischen Zeichen, müssen die zwangsläufig ein Kass haben, dass es aktiv ist? Oder?
Also Schwere und Aktivität sind quasi zwei verschiedene Konstrukte.
Genau, darauf wollte ich raus, dass es einfach nur einmal noch gesagt worden ist, dass
also
wir das
die,
klar haben.
Also die Aktivität ist in der aktiven Phase und die Schwere kann auch übrig bleiben im fibrotischen Krankheitsstadium.
Also vielen Dank für die Einteilung. Dann würden wir jetzt einmal darauf kommen, was wir mit Selen eigentlich meinen. Selen ist ja ein Spurenelement. So viel kriege ich noch zusammen. Und wie genau kriegt man das jetzt damit übereinander, dass man sagt, ja, wir könnten das ja mal Patienten geben, die, keine Ahnung, eine milde EO haben.
Ja, also wie Sie es gesagt haben, Selen ist ein Spurenelement. Man weiß, das wirkt sehr gut antioxidativ. Und deswegen hat man in dieser Studie, was ja eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte Studie war, den Effekt, den Effekt untersucht von einer Selengabe versus Placebo und auch von Pentoxifilin, also auch einem antientzündlichen Medikament, was man zum Beispiel bei, ich glaube, Schaufensterkrankheit sonst gibt. Das, wo man aber weiß, das hat eben auch antientzündliche Wirkungen, insbesondere auch auf Fibroblasten, hat man diese beiden Medikamente nicht gegeneinander, sondern jeweils versus Placebo untersucht und geschaut, welchen Einfluss haben die denn auf den Augenbefund und auf die Lebensqualität bei Patienten mit milder EO.
Mhm. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war denen ja auch so diese Reduktion des oxidativen Stresses ganz wichtig.
Mhm.
Und dass sie darüber so ein bisschen darauf gekommen sind, weil sonst hätte ich mir gedacht, okay, also schön, dann kann man es ja einfach mal versuchen. Aber dann können wir es ja auch mit, wir hatten ja auch in den letzten Podcast-Folgen, haben wir nochmal über Vitamin D gesprochen.
Ja.
Und dann kann man ja eigentlich ganz viele solche Studien machen zu allen.
Ich glaube auch, dass es zu vielen Dingen spannende Sachen gibt. Jetzt ganz neu auch zum Beispiel zu Statinen und so. Also es ist halt einfach ein Spurenelement, wo man weiß,
oh, da können wir gleich
das ist nebenwirkungsarm. Und man weiß auch, dass die Selenoproteine auch Einflüsse auf die Schilddrüsenzellen haben. Das gibt es auch Untersuchungen schon, die gezeigt haben, dass sich der Verlauf bei einer Hashimoto-Thyreoiditis zum Beispiel positiv beeinflussen lässt durch eine Selengabe. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel die Endokrinologen, die ja auch viele Hashimoto-Patienten behandeln, die keine EO haben, aber dass das so einer der Ideengeber war, warum man Selen auch für die EO untersuchen kann, weil man eben weiß, das bringt bei Autoimmun-Schilddrüsenerkrankungen an sich, also auch ohne Orbiterbeteiligung, schon was.
Bevor wir jetzt auf die Ergebnisse kommen, vielleicht noch ein bisschen was zum methodischen Aufbau. Wie lange haben die das nachgeguckt und wie viel haben die denen gegeben? Wonach hat sich das gerichtet?
Also die haben Selen, ich gehe jetzt mal mehr auf das Selen ein, weil ich kann das mit dem Pentoxifilin eigentlich abkürzen und sagen, dass dann nichts rauskam quasi. Also das hatte keinen Effekt.
Okay.
Deswegen auch der Titel des Papers und deswegen beschränke ich mich vielleicht jetzt so ein bisschen auf das Selen.
Ja,
also die haben 200 Mikrogramm am Tag gegeben. Die haben eine zweimalige Gabe gemacht über 6 Monate und dann noch einen Nachbeobachtungszeitraum von weiteren 6 Monaten, also insgesamt 1 Jahr und dann eben versus Placebo untersucht und dazu noch eine Augenuntersuchung und alle Patienten haben eben den schon besprochenen GoQOL, also diesen krankheitsspezifischen Fragebogen ausgefüllt.
Wer dazu mehr wissen möchte, der kann sich die erste Folge von diesem nochmal anhören. Da gehen wir ein bisschen darauf ein, wofür man den so gut gebrauchen kann. Ja, und dann hat man geschaut, wie sieht's aus? Also man hat ja nach 3, 6 und 12 Monaten eine Kontrolle gemacht. Und wenn ich es richtig verstanden hatte, sind Patienten eingeschlossen, die im Rahmen von mild, also die eine milde hatten, wenigstens ein Zeichen der des Graves, also der Graves-Orbitopathie hatten, beziehungsweise der EO und die Euthyroid waren. Also die Basis musste quasi da sein und es sollte jetzt auch keine Aktivität vorhanden sein. Und dann hat man geguckt, okay, dann gibt man das denen. Und hat man dann nochmal im Verlauf geschaut, ob die sich verändert haben von den Schilddrüsenwerten, ob die Aktivitätszeichen hatten, dass es jetzt das nicht verfälscht.
Genau, das wurde untersucht regelmäßig. Und die haben eben vor allem auf diese Zeichen geachtet, die für eine milde EO sprechen, wie die Lidretraktion. Ich hatte es schon gesagt, das ist eigentlich so das Häufigste bei einer milden EO. Und das ist auch der Parameter, der am stärksten positiv beeinflusst wurde von dem Selen. Also die Lidretraktion und auch so die Weichteilbeteiligung, also Schwellung quasi. Das ist zurückgegangen im Vergleich zu Placebo bei denjenigen, die Selen eingenommen haben. Ja, weil eben einfach in dieser Kohorte natürlich die schwereren Symptome, Doppelbilder und so, sowieso nicht so stark vorliegend war, hat man das natürlich nicht als Hauptkriterium genommen.
Wenn wir jetzt von den Ergebnissen sprechen, gibt es da was, was Ihnen aufgefallen ist, wenn man jetzt vergleicht, okay, die haben das jetzt 6 Monate genommen und jetzt hat man 6 Monate pausiert. Wie war es jetzt nach 12 Monaten?
Also es ist stabil geblieben bei allen Patienten, die sich verbessert haben. Mhm. Und also ich finde es eine tolle Studie, weil es ja auch wirklich, sage ich mal, ohne jeglichen wirtschaftlichen Nutzen auch hinter der Studie ist. Es ist ja was leicht Verfügbares.
Ja, das ist echt bemerkenswert. Ja.
Und dass so eine Studie gemacht wurde, es war auch völlig nebenwirkungsfrei. Man muss sagen, Selen ist jetzt nicht komplett ohne Risiken. Es hat auch eine relativ geringe therapeutische Breite zwischen den Normwerten und den Werten, wo es dann auch Nebenwirkungen haben kann. Also Nebenwirkungen können sein, schlimmstenfalls ein Diabetes auszulösen, Neuropathie und so weiter. Also bei wirklich sehr hohen Dosen. Bei Männern ist es irgendwie noch ein bisschen gefährlicher. Aber in der Dosierung, die eben hier gewählt wurde, ist es ungefährlich. Man sagt, man soll nicht mehr als 300 Mikrogramm über einen längeren Zeitraum geben. Mhm. Und auch basierend auf diesen Studienergebnissen, die sind natürlich auch eingeflossen in die Leitlinien von UGOGO, also von dieser European Group on Graves' Orbitopathy. Und man empfiehlt deshalb auch die Selengabe
über
UGOGO. Ja. Und man empfiehlt deswegen auch, das quasi wie eine Kur zu geben. Also man könnte ja auch sagen, ach, jetzt nehme ich für immer Selen ein. Ich glaube, es hilft auch gegen Winterdepression und vieles anderes. Aber nein, das wird schon tatsächlich auch empfohlen, dass man es für 6 Monate nimmt und danach auch nur weiter nimmt, wenn man in der Blutabnahme weiterhin einen Selenmangel hat. Wenn aber die Werte normal sind, dann würde man dann pausieren.
Ja, das war was mich ein bisschen gestört hat, weil die haben ja jetzt nicht bei den Patienten vorher eine Blutuntersuchung gemacht und geguckt, ob die einen Selenmangel. Mhm. Die haben denen einfach was gegeben und die haben ja auch keine Nachkontrollen gemacht, ob die sich überhaupt im therapeutischen Rahmen dann noch befanden. Mhm. Also da hätte ich mich jetzt auch gefragt, empfehle ich das jetzt allen Patienten einfach, weil ich sage, okay, es bringt offensichtlich was? Oder sage ich, wir müssen jetzt erstmal eine Blutuntersuchung auf Selen machen und bezahlt es dann die Kasse?
Ja, also Sie
so viele Fragen.
Sie empfehlen das allen, weil wir hier in Mitteleuropa in einem Selenmangelgebiet leben. Und wir davon ausgehen können, dass wir es ohne Risiko für eine Überdosierung einfach so auch geben können. Aber trotzdem würde man nach 6 Monaten das dann kontrollieren. Und natürlich ist es auch eine Limitation der Studie, weil es vielleicht einfach interessant gewesen wäre zu sagen, ist möglicherweise auch der positive Effekt von dem Selen durch einen Ausgleich des Mangels oder dadurch, dass man die Level angehoben hat im Serum, entstanden. Deswegen wäre es schon durchaus interessant gewesen zu wissen, wie waren denn die Ausgangs-Serum-Level von Selen. Aber es wurde halt nicht gemacht. Und ich denke, von der klinischen Seite her kann man auch hier in einem Selenmangelgebiet in Mitteleuropa sagen, 6 Monate Selen, 200 Mikrogramm, kann man den Patienten bedenkenlos geben. Und ich mache das auch bei Patienten mit milder EO.
Ah, okay.
Ja.
Okay. Und das hat ja auch die UGOGO empfohlen.
Genau. Deswegen machen wir das auch. Ja.
Wo wir aber bei der Frage supportive Maßnahmen sind bei milder EO. Und vielleicht trifft es ja dann auch, also wenn ich jetzt einen Link mache zu der ersten Folge, die wir gemacht hatten, da haben wir ja auch über die Belastung der Patienten gesprochen, die man ja durch den Fragebogen dann im Wartezimmer auch perfekt erleben kann, wenn man die Patienten oder bevor man die Patienten sieht. Und die würden wahrscheinlich eher so eine supportive Maßnahme wollen. Man sollte aber auch fairerweise sagen, die würden dann eher so eine supportive Maßnahme vielleicht wollen. Was gibt es denn sonst noch für supportive Maßnahmen, die man den Patienten empfehlen kann?
Also die Selen-Behandlung würden wir eigentlich sogar als Therapie bezeichnen. Aber supportive Maßnahmen sind natürlich wichtig. Manche können die Patienten auch belasten, vor allem, dass wir die Raucher natürlich ein hartes Gespräch führen, dass Nikotin tatsächlich bei dieser Erkrankung ein massiver Risikofaktor ist und es einfach etliche Studien gibt, die gezeigt haben, dass der Krankheitsverlauf, die Entstehung der Erkrankung und auch das Ansprechen auf eine Therapie erheblich schlechter ist bei Rauchern, auch sogar bei Passivrauchern. Und ich sage dann schon auch zu den Patienten in der Sprechstunde, anstatt sie zu behandeln, könnten sie auch einfach mit dem Rauchen aufhören. Ich denke, das wäre erstmal genauso wirkungsvoll wie eine Behandlung. Wobei man natürlich auch immer trotzdem das Vertrauensverhältnis bewahren muss und auch empathisch sein. Und wie es ja auch ist, es ist ganz schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. Und es nützt auch nichts, die Patienten irgendwie runterzumachen. Aber manchmal ist es ja so, dass die so einen Auslöser brauchen, um vielleicht auch den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen, der ja auch dann immer mit Versagensängsten und was weiß ich einhergeht. Und ihnen einfach sagt, die Augen werden davon besser und die Therapie, die sie bekommen, wird stärker wirken, wenn sie es schaffen, aufzuhören. Und ich sage den Patienten auch immer, es ist auch kein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also ich rauche jetzt zwei Päckchen oder gar nichts, sondern jede Zigarette weniger ist auch schon etwas. Also, dass man vielleicht das
Ist ja weniger oxidativer
Stress. Dass man einfach da auch so entgegenkommt. Naja, also, wie gesagt, Einstellen der Schilddrüsenfunktion, darüber haben wir auch schon gesprochen. Das ist natürlich so eine Grundvoraussetzung, dann mit dem Rauchen aufhören. Dann haben die natürlich fast alle auch eine Sicker, also trockene Augen. Ja, also man weiß, dass bei Patienten mit EO sowohl die Qualität als auch die Quantität des Tränenfilms herabgesetzt ist. Also die haben nicht nur einen schlechten Schirmer und eine verkürzte Break-up-Time, sondern auch, wenn man Untersuchungen macht im Tränenfilm, dann sieht man, dass da das ganze Proteinprofil durcheinander gewirbelt ist, weil die Tränendrüse, wie es der Name sagt, ja auch eine Drüse ist, die tatsächlich auch in diesen Autoimmunprozess mit einbezogen ist und die Tränen auch schlecht sind. Und was dann noch hinzukommt ist, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass der Lidschlag auch so schlecht ist. Ja, also dass viele Patienten nicht vollständig blinzeln. Die blinzeln langsam. Das Oberlid durch die Oberlidretraktion und die Verkürzung des Müllerschen Muskels geht langsamer runter und dadurch schließt häufig das Lid gar nicht bei jedem Blinzelschlag. Dadurch gibt's dann eine Malbomdrüsendysfunktion, weil einfach die Malbomdrüsen an der Lidkante nicht ausgepresst werden, und eben auch eine Exposition in dem Bereich, wo der Lidschluss nicht vollständig ist. Manche haben natürlich auch einfach so einen starken Exophthalmus, dass die Lider im Schlaf nicht schließen. Die brauchen dann Urglasverbände und so weiter. Das heißt, sie hatten nach supportiven Maßnahmen gesprochen, also Tränenersatzmittel bekommt eigentlich jeder Patient mit EO. Dann in Bezug auf das Blinzeln, das mache ich auch ganz gerne eigentlich bei Patienten mit Blepharitis und trockenen Augen, die Patienten einfach dazu anleiten, die Augen mehrmals am Tag wirklich richtig feste zuzupressen, also wirklich mehrere Sekunden. Und wenn ich das in der Sprechstunde den Patienten erkläre und zeige, dann merke ich eigentlich auch bei mir selbst, wie gut es eigentlich ist, wenn man das macht, weil man eigentlich so wie sein eigenes eingebautes lipidhaltiges Tränenersatzmittel hat. Und wenn man die Lider immer richtig feste zupresst und es dann einmal ordentlich ausgepresst wird, dann ist der Tränenfilm natürlich gut und dadurch ist dann das verschwommene Sehen auch schon besser. Also sowas kann man machen und dann natürlich noch verschiedenes anderes. Also wenn die viele Ödem haben,
ich glaub, den Trick kann ich noch gar
ein
nicht.
Kissen mehr, eben dass das Ödem in den Lidern ein bisschen weniger wird. Man kann auch probieren, mal Schwarzteebeutel lauwarm aufzulegen. Ich meine, das wird natürlich keine EO heilen, aber was man sagen muss, es ist ja ein langer Behandlungsweg, den man mit den Patienten geht. Also ich würde sagen, gefühlsmäßig die durchschnittliche Dauer, wo wirklich man sich regelmäßig auch sieht, ist so ein Jahr. Und die Patienten wollen natürlich auch irgendwas tun. Und deswegen sind so supportive Maßnahmen ganz wichtig. Und dazu möglicherweise auch noch eine Psychotherapie. Also darüber haben wir bei der Lebensqualität gar nicht gesprochen in der Folge.
Stimmt. So ein Mist, ja, stimmt.
Kann man aber vielleicht einfach jetzt hier noch unterbringen. Wir haben in dieser Untersuchung, wo wir die Lebensqualität untersucht haben, in Folge 1, haben wir die Patienten auch gefragt, wie häufig sind sie denn in Psychotherapie? Und da waren es tatsächlich ein Fünftel. Also 20% brauchen eine Psychotherapie, weil sie so stark belastet sind. Und das ist schon auch sowas, was man als supportive Maßnahme besprechen kann. Brauchen die Patienten eine Psychotherapie? Was ist mit der beruflichen Belastung und so weiter?
Wobei man da ja vielleicht auch sagen sollte, es ist ja dann auch wahrscheinlich nicht monokausal. Also wahrscheinlich ist es nicht so, das weiß man jetzt nicht genau, weil man dazu mit den Therapeuten nochmal sprechen müsste von den Patienten. Die Ethik will ich mal sehen, was dann erlaubt, dass man eben fragt, okay, vielleicht ist es dann halt, ich würde jetzt nicht sagen, der Tropfen auf den heißen Stein, weil die sind ja schon wirklich belastet, aber vielleicht ist es dann einfach das Ding zu viel, was da in die Kerbe schlägt. So oder so.
Also es ist auch die Schilddrüsenerkrankung, nicht nur die Augenveränderung, weil natürlich so eine auch die Überfunktion zu einer Sympathikusaktivierung führt und das natürlich auch Einfluss auf die Psyche hat und auch die Behandlung möglicherweise.
Gut, vielen Dank für den Abriss. Das ist ja klasse. Dann haben wir jetzt so viele und den Tipp mit den mit dem Festzukneifen kann ich nicht. Der ist richtig gut.
Probieren Sie es aus.
Werde ich auch mal ausprobieren. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Poncho.
Ja, sehr gerne.
Nächste Woche nehmen wir noch eine Folge auf. Und zwar zum Teprotumumab. Spannender Name.
Ja.
Interessantes Medikament. Wird auf jeden Fall auch eine spannende Folge. Da sprechen wir dann über die etwas schwereren Formen. Und für heute möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken. Und natürlich auch bei den Zuhörern dafür, dass die dabei waren. Und auch bei Engine fürs Sponsoren dieser Folge. Vielen, vielen herzlichen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.